Beten. Vater, wir danken dir für die heutige Gelegenheit und bitten dich, Herr, dass du das segnest durch deinen Geist, Herr. Wirke du hier und leite es, Herr. Ich möchte dich bitten, genauso für die Technik, Herr. Schenke du, dass die Verbindung nicht ständig abstürzt, Herr. Und segne diesen Tag, Herr. Alles soll dir zur Ehre sein, dir zum Lob, Herr, zu deiner Herrlichkeit, Herr. Dir übergebe ich das alles. Amen.
Amen.
So, wir haben heute eine sehr bekannte Stelle, und zwar ist es Epheser 2, 8 bis 10. Den Titel habe ich so gewählt: Der Heilsplan Gottes und unsere Verantwortung. Warum der Heilsplan Gottes? Wir werden sehen, dass diese Stelle den gesamten Heilsplan Gottes in drei Versen, so einfach es nur geht, zusammenfasst. Alles ist drin. Von der rettenden Gnade bis zu dem, was das Ziel für einen Christen ist. Komplett. Also wenn sich hier ein Ungläubiger fragt, was will Gott? Epheser 2, 8 bis 10. Wenn sich ein Gläubiger fragt, was will Gott? Epheser 2, 8 bis 10. Ganz einfach. Steht da. Und lass uns zusammen die Bibelstelle einfach mal lesen. Da heißt es: Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und ihr seht schon, ich habe die Bibelstelle eingeblendet, weil ich auf etwas aufmerksam machen wollte. Es ist interessant auch bei der Stelle, es ist wirklich der Schlüsselvers für Kapitel 2. Aber nicht nur für Kapitel 2, sondern auch für Kapitel 1 bis 3. Weil Kapitel 1 bis 3 beinhaltet wirklich den ganzen Ratschluss Gottes. Das ist sozusagen die theologische Grundlage. Kapitel 4 bis 6 ist die praktische Anwendung davon. Also betrachten wir hier wirklich als Heilslehre. Ja? Und ihr seht in Vers 8, ja, in Vers 8, das ist der eine Aspekt der Errettung, der Erlösung, Rechtfertigung. In Vers 10 haben wir den Aspekt der Heiligung. Und ich möchte, dass wir uns das so vorstellen, bei Vers 9, da steht nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Das ist wirklich wie eine verbindende Säule. Man kann das so betrachten, die Errettung, also die Rechtfertigung, Vers 8, ist das Fundament. Dann hast du eine Säule und obendrauf ist Vers 10 die Heiligung. Und das Gesamte, das ist die Errettung. Und wenn wir uns fragen jetzt, Vers 8, was glauben wir? Hier steht, denn aus Gnade seid ihr errettet. Das bedeutet Gnade. Aus purer Liebe hat Gott von sich selbst aus schon die Gnade vorab geschickt. Er hat vor 2000 Jahren seinen Sohn hinrichten lassen und ihn bestraft, damit wir zum Glauben kommen können. Ja? Aus purer Gnade. Und wenn hier steht, durch den Glauben, was glauben wir? Wie gesagt, es ist der Schlüsselvers, wir können das im selben Brief nachlesen, in Epheser 1, Vers 3, da steht, 1, Vers 13, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt. Also nachdem wir das Wort der Wahrheit, die Botschaft, das Evangelium, also die frohe Botschaft unserer Rettung gehört haben, nachdem wir sind gläubig geworden und dann steht, nachdem wurden wir versiegelt. Das heißt, Gott gibt seine Gnade, wir kommen zum Glauben und dann steht da, Gottes Gabe ist es und Gott schenkt ewiges Leben. Das ist der Ablauf. Es ist eigentlich ganz einfach. Dazu gibt es eigentlich auch nicht mehr zu sagen. Wir werden auf Vers 10 schön eingehen, wirklich in die Tiefe eingehen. Aber was sagt Vers 9? Vers 9 sagt, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Das, wenn ich den Satz umformulieren würde, dann würde ich sagen, tut jemand ein Werk, so kann er sich rühmen. Und wer kann sich jetzt rühmen für die Heiligung? Kann irgendjemand sagen, das habe ich toll gemacht und sich auf die Schulter klopfen? Das funktioniert nicht. Das heißt, für die Errettung ist Jesus Christus die Grundlage und für die Heiligung ist Jesus Christus die Grundlage. Für beides. Nie kann ein Mensch sagen, ich war das. Immer ist es Gott, der hier wirkt und der das tut. Und jetzt gehen wir, genau, ich habe hier eine kleine Zusammenfassung gemacht, was hier die drei Verse in 7 Punkten aussagen. Erster Punkt, da steht es, allein aus der Gnade Gottes bekommt man ewiges Leben. Zweitens, allein durch Glauben wird man errettet. Drittens, das ewige Leben ist ein Geschenk Gottes. Viertens, der Mensch kann nichts dazu beitragen, um errettet zu werden. Das ist dann Vers 9. Fünftens, Errettete sind eine neue Schöpfung Gottes in Christus. Sechstens, Gott bereitet den Weg für den heiligen Wandel vor. Also die guten Werke bereitet er vor. Und Errettete sollen diese guten Werke machen. Ja. Das steht hier in 7 Punkten dargestellt. In 3 Versen ist es hier drin. Ja. Und jetzt gehen wir schon rüber Vers 10. Okay? Also ich denke, Vers 8 und Vers 9 ist selbsterklärend. Aus Gnade sind wir, kommen wir zum Glauben. Und wir sind errettet aus Gnade. Ja? Und jetzt schauen wir uns den Part an. Vers 10. Denn wir sind seine Schöpfung. Ich meine, hier sagt der Heilige Geist durch Paulus, wir sind seine Schöpfung. Also wenn wir das vergleichen mit 1. Mose, Gott spricht, es werde Licht. Und jetzt sagt Paulus, wir sind seine Schöpfung. Und dazu möchte ich ein paar Psalmen einfach mal vorlesen. Was sagt das Alte Testament über die Schöpfung Gottes? Hier heißt es in Psalm 19, Vers 2. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Psalm 50, Vers 6. Und der Himmel verkündet seine Gerechtigkeit, dass Gott selbst Richter ist. Kann die Schöpfung sprechen? Ich denke nicht. Psalm 69, Vers 35. Himmel und Erde sollen ihn rühmen, die Meere und alles, was sich in ihnen regt. Psalm 96, Vers 11. Es freue sich der Himmel und die Erde frohlocke, es brause das Meer und was es erfüllt. Also anscheinend kann die Schöpfung, die sichtbare, materielle Schöpfung, kann sprechen, oder? Nein, es ist so, dass der Mensch beobachtet diese Dinge. Ja? Ich habe gestern ein Gespräch gehabt mit einem Freund. Er hat in der Wüste von Ägypten, mitten in der Nacht, wo man den Finger vor den Augen nicht sehen kann, hat er die Milchstraße gesehen. Und er ist zum Entschluss gekommen, es muss einen Gott geben. Weil das muss von außerhalb passiert sein, das geht nicht. Und das ist genau das. Psalm 19, Vers 2. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Wir sehen, dass der Mensch durch Nachdenken, durch Beobachten der Schöpfung zu der Erkenntnis kommen muss. Und dann ist es so, wie wenn die Schöpfung indirekt sprechen würde. Sie vermittelt eine Botschaft. Und das ist das, was der Herr tut, wenn er schöpft. Er macht etwas, um einen Aspekt oder etwas von sich auszudrücken, damit der Mensch das beobachten kann, es sehen kann und zu Schlüssen, zu Konsequenzen kommen kann und sagen kann, okay, das ist die Schlussfolgerung daraus. Und genau davon spricht Paulus in Römer 1, Vers 20. Also das war die Schöpfung im Alten Testament. Römer 1, Vers 20. Paulus spricht genau über das, was wir jetzt gelesen haben in den Psalmen. Und ich werde jetzt zeigen, warum ich das jetzt so aushole, warum wir jetzt über die Schöpfung im Alten Testament sprechen. Und da heißt es in Römer 1, Vers 20, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. An was wird es wahrgenommen? Hier, an den Werken. Seit der Schaffung der Welt, seitdem die Welt existiert, können die Menschen die Werke beobachten, die sichtbare Schöpfung, und sie kommen zu der Erkenntnis, es gibt einen Gott, eine ewige Kraft. Warum erwähne ich das? Weil Epheser 2, Vers 10a genau davon spricht. Wir sind seine Schöpfung. Konkret ist es so, das Wort an den Werken, das, wovon wir gerade gelesen haben, dass der Mensch die Schöpfung betrachtet, die sichtbare Schöpfung, die für den Mensch zugänglich ist, und er kommt zur Erkenntnis, dass es einen Gott gibt. Und er hat keine Entschuldigung. Das ist das gleiche Wort wie in Epheser 2, Vers 10. Das gleiche Wort. Und jetzt bedenken wir, der Heilige Geist offenbart uns das im Römerbrief und im Epheserbrief. Und es ist sogar der gleiche Autor. Paulus wusste, was er in Römer geschrieben hat. Und er schreibt jetzt, das sind wir. Und dieses Wort kommt nur zweimal vor im Neuen Testament. Es gibt auch ein anderes Wort für Schöpfung. Allgemein, Schöpfung gibt es. Korintherbrief, Galater. Aber dieses Wort, Poema, kommt nur zweimal vor. Was möchte uns der Herr dazu sagen? Wenn ich jetzt einsetzen würde, Psalm 19, Vers 2. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Kann man sagen, die Gemeinde erzählt die Herrlichkeit Gottes. Und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Und der Gläubige verkündigt das Werk seiner Hände. Dann später, sie sollen ihn rühmen. Wer rühmt ihn? Der Gläubige, die neue Schöpfung. Es meint wirklich hier, das Wort übersetzt bedeutet wirklich Werk. Aber man kann es auch als Schöpfung übersetzen, weil es wirklich meint die sichtbare materielle Schöpfung. Und weil ich das so schön finde, also das ist wirklich Schöpfung im Neuen Testament, ja, das meint Schöpfung im Neuen Testament. Und wir werden sehen, das Neue Testament ist voll damit. Gott will uns zeigen, ihr seid neu gemacht. Und bedenken wir mal, da gibt es ja diese Bibelstellen, wo Engel beobachten die Gemeinde. Wisst ihr, wenn jedes Mal, da ist ein Gottloser und jetzt beobachtet ihn vielleicht, ich weiß nicht, Erzengel Michael und plötzlich kommt er zum Glauben. Er sieht nicht, wann Gott gesagt hat, es werde Licht, werde gläubig, jetzt versiegle ich dich. Er kann es betrachten, er sieht, da ist er neu und plötzlich sieht er, der verändert sein Leben, da läuft etwas anders. Sie loben Gott dafür. Die haben diesen Einblick nicht, was da genau geschieht, weil jedes Mal Gott eine neue Schöpfung macht. Jedes Mal, da jemand zum Glauben kommt, ist es wirklich eine neue Schöpfung. Und das wollen wir jetzt betrachten. Ich habe da so eine Tabelle gemacht. Also kann man sagen, dass das, was wir gelesen haben in den Psalmen, die gesamte, also Erde, Sonnensystem, Universum, alle Menschen, die nicht gläubig sind, sämtliche Tierwelt, das gehört alles zur alten Schöpfung. Und wir gehören zur neuen Schöpfung. Und jetzt wollen wir das ein bisschen konkretisieren. Wir gehen ein bisschen in die Tiefe, einfach nur damit wir diese Botschaft sehen, was das Wort uns sagen will. Die alte Schöpfung ist eine materielle Schöpfung. Die neue Schöpfung ist eine geistige Schöpfung. Es ist eine irdische Schöpfung, die alte Schöpfung. Was für eine Schöpfung sind wir? Eine himmlische. Adam und Eva wurden geschaffen auf der Erde. Gott kam zu ihnen. Wir wurden neu gemacht. Was passiert mit uns? Gott holt uns zu sich. Und daher Gott eine irdische Schöpfung damals gemacht hat, hat auch ein irdisches Volk ausgewählt. Jetzt gehen wir wirklich bezogen auf den Menschen. Ein irdisches Volk hat er ausgewählt. Wie ist es bei uns? Wir sind ein himmlisches Volk. Wie nannte er das irdische Volk? Israel. Wie nennt er es im Neuen Testament? Die Gemeinde. Da gibt es noch interessante Dinge, die im Alten Testament passieren, wo der Messias sich mit dem Volk Gottes, mit dem irdischen Volk, wo er sich mit ihnen identifiziert, er macht sich eins. Wer das nachlesen möchte in Jesaja 49, Vers 3, ist es eindeutig klar. Da sieht man wirklich, der Messias macht sich eins mit dem Volk. Und wie ist es bei uns? Wir sind sein Leib. Es ist nicht so, dass er sich eins machen muss, sondern er sagt, das sind meine Glieder, meine Finger, Handgelenke, organisch verbunden. Und wer könnte, wenn wir das so betrachten, wer könnte den Leib Gottes angreifen? Niemand. Kann jemand sagen, ich bin kein Finger mehr? Davon spricht Paulus. Nein, wir sind sein Leib. Das irdische Volk hatte Regeln. Das Gesetz Mose. Wie ist es bei uns? Sagen wir, ja, wir haben auch Gebote im Neuen Testament. Natürlich, haben wir. Aber gibt es etwas, wonach wir fragen können, das eigentlich alle Dinge abdeckt? Wir fragen nach dem Nutzen. Paulus sagt, alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Und jetzt lass uns da ein paar Fragen stellen in Bezug auf Sünde. Was nützt es, 6 Stunden fernzuschauen? Das kann jeder Gläubige sich selbst fragen. Und wenn er sich das fragt, dann sieht er ganz klar. Oder was nützt es allgemein zu sündigen? Wie nützt es dem Herrn Jesus? Es nützt nicht, dann weg damit. Aber dann andere Frage, was nützt es, die Gemeinde zu putzen? Oder was nützt es, die Gemeinschaftszeit dann zu haben mit den Geschwistern? Was nützt es, vorne zu singen? Was nützt es, die Bibelstelle zu lesen? Oder was nützt es, dem Bruder ein gutes Wort zu geben? Sehr viel, sehr viel. Das ist, die Glieder geben einander Darreichung. Das ist das, was der Herr will. Er will sich durch uns verherrlichen. Wir sollen nach dem Nutzen fragen. Wie nützt das Jesus? Nützt es nicht? Weg damit. Und wenn jemand, wisst ihr, wenn ein Bruder da ist und vielleicht hat er ein Alkoholproblem, ja, Gott bewahre jeden von uns davor. Aber da muss man ihn fragen, okay, Bruder, erzähl mir mal, wie verherrlicht es Gott oder wie nützt es dem Herrn Jesus, dass du jeden Tag Alkohol trinkst? Erzähl es mir, damit ich erbaut werde. Stillschweigend, erledigt. Es nutzt gar nichts. Ja. Und gehen wir jetzt darauf ein, auf wie ist es in der alten Schöpfung in Israel? Und ich möchte nochmal zurück, also hier heißt es, wir sind seine Schöpfung. Paulus stellt das gegenüber, verwendet ein und dasselbe Wort, wo er sonst nicht nirgends anders verwendet. Wir sind seine Schöpfung. Und dann sagt er, und was möchte ich da ausführen? Wie ist es bei Volk Israel? Sie hatten eine materielle Beschneidung. Wie ist es bei uns? Eine geistige Beschneidung. In Kolosser 2, Vers 11 steht davon. Da lese ich das nur kurz vor. Da steht, in ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist. Durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus. Die Beschneidung bei Israel war nur ein kleines Bild dafür, was mit uns geschieht. Es ist wie ein Messer, das durch uns durchgeht. Ja? Wir sind neu gemacht worden. Vorher war nur Fleisch da. Der Herr hat den Schnitt gemacht sozusagen und es entsteht Fleisch und Geist. Plötzlich ist der Kampf da. Und wisst ihr, betrachten wir die Beschneidung einmal. Ja? Das Baby ist 52 cm. Wie groß ist so eine Vorhaut? So klein. Und so klein sollen wir unseren fleischlichen Leib betrachten, unsere Sünde. Es ist schon hingeworfen zur Erde. Am Tag X wird es begraben werden. Wie groß ist das Wahrhaftige dann? Das, was Gott wirklich gemacht hat mit uns. So sollen wir das betrachten. Wie ist es mit der Fortpflanzung? Materieller Same. Und ich weiß, wir sind hier, natürlich, ja, wir sind hier, materielle Schöpfung. Wir sind das noch immer. Deswegen haben wir die Kämpfe. Wir sind mit beidem noch verbunden. Aber eines Tages, wo wir sterben werden, spätestens dann, wird hier der Schnitt vollzogen. Und wir sind getrennt dann von dem. Und dann bleibt nur der rechte Teil. Wie ist es mit der Fortpflanzung? Auch wir pflanzen uns fort mit einem materiellen Samen, oder? Materielle Schöpfung, materieller Same. Wie pflanzen wir uns fort? Geistig, geistiger Same. Was ist der Same? Das Wort Gottes. In Galater 4, Vers 27 steht genau davon geschrieben. Da heißt es, denn es steht geschrieben, freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst, brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht in Wehen legst. Denn die Vereinsamte hat mehr Kinder als die, welche den Mann hat. Im gesamten Kontext wird genau davon gesprochen. Es spricht von der neuen Schöpfung. Es spricht von geistiger Fortpflanzung. Du säst den Samen aus, der Herr gibt die Geburt, er macht das. Und plötzlich siehst du Menschen kommen zur Wiedergeburt, weil du gesät hast. Und so sehen wir, das ist wirklich auch unsere Verantwortung, unsere Aufgabe, ja, dass wir den Samen aussehen. Wie ist es mit Speise? Auch wir haben materielle Speise natürlich, aber allgemein materielle Speise. Wie ist es bei uns? Geistige Speise. Was ist die geistige Speise? Das Wort Gottes. Petrus sagt, seid begierig nach der unverfälschten Milch. Das heißt, du kommst zur Geburt und dann bekommst du Milch einmal. Und dann, was sagt Paulus in Hebräer? Ihr konntet die feste Speise nicht ertragen. Ich habe euch wieder Milch gegeben. Das heißt, man wächst, kommt voran und dann kommt die feste Speise. Und genau so möchte ich, dass wir das betrachten. Bibellesen ist nicht einfach ein Gefühl. Ich kann nicht Bibel lesen nach Gefühl. Ich muss Bibel lesen, weil ich essen muss. Habe ich vergessen, an diesem Tag Bibel zu lesen? Dann lass uns mal das konsequent anwenden. Dann esse ich auch nichts. Wir sollen kein Gesetz machen. Ist klar, okay? Aber können wir das so betrachten? Weil Gott spricht davon, dass es Speise ist. Wir müssen essen. Und das bedeutet nicht, ich lese 20 Kapitel am Tag und ich entwickle dann eine gesetzliche Härte, weil ich so viel weiß. Ich lese 3 Verse. Epheser 2, 8 bis 10. Und du hast den ganzen Ratschluss Gottes drin. Aber ich muss essen. Ich muss essen. So muss man das betrachten. Nicht nach Gefühle, irgendwie, heute lese ich viel, morgen nicht und jetzt kann ich nicht und so weiter. Und wenn ich es nicht schaffe in der Früh, weil ich muss jetzt einmal frühstücken, ich muss einmal die Bibel lesen und ich muss einmal essen. Und da ist der Kampf, weil wir beides haben. Wenn ich es mal nicht schaffe, dann wähle ich mir 5 Minuten, 10 Minuten aus und lese 2 Verse, einen Vers und denke über den nach. Und denke am Abend nochmal über den nach. Ich bleibe am Herrn dran, weil ich essen muss. Der Herr sagt, iss. Und allgemein kennen wir natürlich, das links ist sozusagen der alte Bund, das ist das Volk Israel und wir haben den neuen Bund. Der alte Bund wurde geschlossen immer mit Blut von Tieren und bei uns war das einmal vor 2000 Jahren mit dem Blut von Messias. Ein Opfer, ein für alle Mal. Und grundsätzlich sind alle eingeladen, rüberzukommen, aber das geht nur durch das Kreuz. Und das ist für die Mutigen das Kreuz eigentlich. Die Mutigen gehen zum Kreuz. Weil wenn ich zum Kreuz komme, anerkenne ich, dass ich fürs Kreuz schuldig bin. So einfach ist das. Weil wenn ich wirklich meine Sünde erkannt habe, dann weiß ich, ich einzig und allein bin schuld für dieses Kreuz, für diese Pein und dieses Leid, was der Herr ertragen hat. Und das muss ich anerkennen. Und wisst ihr, wir haben nächste Woche 9 Täuflinge, soweit ich weiß. Viele sind sogar länger im Glauben, manche seit kurzem, wie auch immer. Aber das möchte ich euch einfach mitgeben. Ihr seid neue Schöpfung und ihr müsst die Bibel lesen. Ja. Bleibt daran, lasst nicht ab davon. Ich weiß, weil ich selbst damit gekämpft habe. Ich habe damit gekämpft, weil ich es nicht verstanden habe. Und preis dem Herrn. Der Herr hat mir das auferlegt, dass ich das tun soll. Und ich danke dem Herrn dafür, dass er mir das so klar gemacht hat. Es war ein bisschen in der Schwebe bei mir. Es muss klar sein. Bibellesen ist nicht einfach nur ein Gefühl. Vielleicht liest du mal Bibel und du fühlst nichts. Aber dann kannst du einfach theoretisch dir Gedanken machen. Du nimmst es einfach zu dir. Es muss nicht immer hundertprozentig praktisch sein. Mach dir darüber Gedanken, was steht da? Und das heißt nicht, theologisch sich irgendwie verlieren und dann sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht. Das heißt, es wirklich, was bedeutet das für mich konkret? Wenn hier die Bibel zum Beispiel spricht von Speise und wir sind seine Schöpfung, dann bedeutet das für mich, okay, ab jetzt will ich dranbleiben und jeden Tag Bibel lesen. Das ist ganz einfach. Und wenn ich es mal nicht schaffe, dann hole ich es nach am selben Tag. Und wenn ich es nicht geschafft habe, dann übergebe ich es dem Herrn. Und ich danke trotzdem dem Herrn. Ja? Oder man kann auch Verse auswendig lernen. Warum nicht? Ja? Wir lernen auch Rezepte fürs Kochen auswendig. Und wir können es. Ein paar Verse, das ist ja nichts Schlechtes, oder? Das ist, ja. Und jetzt gehen wir schon rüber zu dem nächsten Abschnitt. Erschaffen in Christus Jesus. Wenn hier steht, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, dann sehen wir, die Betonung ist in Christus Jesus. In ihm gründet das alles. Und wenn es in ihm das alles gründet, bedeutet das, es stimmt vollkommen überein mit Christus. Und wenn es mit ihm übereinstimmt, dann stimmt es auch mit der Lehre überein. Und der Epheserbrief spricht im gleichen Kontext genau davon. Epheser 2, Vers 20. Aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Also Jesus ist hier der Eckstein. Der Eckstein war gleichzeitig das Fundament, das muss man wissen. Die haben einfach den Felsen so bearbeitet, dass er gleichzeitig Eckstein war. Und darauf haben quasi die Apostel und Propheten die Struktur gebaut. Und die Struktur finden wir im Neuen Testament. Ja, so, es geht so weit und dann hast du hier das Tor, ja, sozusagen, und dann wird darauf gebaut. Und die Struktur ist die Lehre. Welche Voraussetzungen hat ein Diakon? Welche Voraussetzungen hat ein Ältester? Wie funktioniert das in der Gemeindeunterordnung? Wie ist das geregelt? Das ist das Haus. Die haben einen Plan gemacht sozusagen, der hat den Plan gemacht und sagt, okay, so baut ihr das jetzt. Ja, ganz praktisch. Und das ist es, ja. Und dann heißt es hier, zu guten Werken. Also das Ziel ist gute Werke. In 1. Thessalonicher 4, Vers 7 heißt es, dass wir zur Heiligung berufen worden sind. Wir sind nicht nur berufen worden, damit wir in Christus sind und dass wir ein gutes Gefühl haben. Oder damit wir, ja, vergib mir Herr meine Schuld und immer wieder fangen wir von neu an oder sonst irgendwie. Wir sind wirklich berufen worden, damit wir etwas tun. Was hat der Herr Jesus getan, als er hier auf Erden war? Er hat gar nicht aufgehört zu arbeiten. Er war entschieden. Er war entschieden für den Herrn und er ist nachgefolgt. Und wir sollen das genauso tun. Wir sollen nachfolgen. Wir sollen gute Werke tun. Es heißt sogar, dass wir uns um gute Werke sorgen sollen. Wir kennen das in Matthäus-Evangelium, sorgt euch um nichts. Aber dann heißt es in den Briefen, sorgt euch um gute Werke. Es heißt sogar wörtlich, Sorge tragen. Ja? Wir sollen Sorge tragen für gute Werke. Und es heißt auch, wir sollen andere reizen zu guten Werken. Und was sind gute Werke allgemein? Ist immer Reichtum bei Gott. Wenn wir jetzt von der Kinderstunde reden, ist es ein gutes Werk? Ja, preis dem Herrn. Ist es ein gutes Werk, Essen zu kochen und dann für die Gemeinde zu bringen, damit wir danach Gemeinschaft haben? Ja, natürlich. Und das sieht man auch, wenn man das studiert im Neuen Testament, dann sieht man, man kann sagen 90%, 95%, gute Werke bezieht sich auf die Gemeinde, auf den Leib Christi. Und dann hat man die Stellen, wo es heißt, er soll allen Menschen dienen Unterordnung der Obrigkeit, aber dann haben wir Gemeindedienst, wir haben Werke des Glaubens, werden die genannt, wir haben finanzielle Gaben für die Gemeinde, eine freudige finanzielle Gabe heißt das hier. Wir haben Gemeindegründung ist ein gutes Werk, Unterordnung in der Gemeinde ist ein gutes Werk. Das sind alles gute Werke. Und gute Werke sind grundsätzlich immer natürlich im Glauben begründet und immer in Jesus begründet natürlich. Ja. Wozu dienen gute Werke? Immer ausnahmslos zur Verherrlichung Gottes. Und ohne, also das ist auch wichtig, außerhalb von Jesus sind es immer tote Werke. Du kannst spenden, du kannst machen, was du willst. Bist du nicht in Christus, ist es ein totes Werk, weil es an und für sich keine Frucht bringt für die Ewigkeit. Der Zorn Gottes ist auf dir. Ist jemand unbekehrt, dann muss er wissen, es bringt sich nichts Gutes zu tun. Das Erste, was du musst zuerst zum Kreuz, zum Herrn Jesus. Und dann macht der Herr, dass du die guten Werke bringen kannst. Und er belohnt sogar. Er schenkt Lohn dafür. Außerhalb von Jesus sind das tote Werke. Immer. Und ich weiß, wir kennen Menschen, die sind grundsätzlich nett, sind grundsätzlich gut und haben seinem Nachbarn nie was Böses getan, aber da beurteilen wir das menschlich. Denn im Prediger heißt es, es ist niemand so gerecht, dass er nicht sündigt, wenn er Gutes tut. Juristisch erledigt. Fertig. Wenn man das juristisch beurteilt, da steht es, es ist so. Er sündigt sogar, wenn er Gutes tut. Und was ist unsere Verantwortung? Unsere Verantwortung ist, damit wir gute Werke tun können, sind zwei Dinge. Der gesunden Lehre nachfolgen und die Sünde ablegen. Der gesunden Lehre nachfolgen, das haben wir im 2. Timotheusbrief. 2. Timotheus 2, Vers 2, 2, Vers 20. Und da sind zwei Irrlehrer aufgetaucht in der Gemeinde und haben verkündigt, dass die Auferstehung schon geschehen ist. Hymenäus und Philetus heißen die. Paulus sagt, sie sind von der Wahrheit abgeirrt. Später sagt er, wer sich von solchen reinigt, von solchen Gefäßen der Unehre, nennt er sie, der wird dem Hausherrn nützlich sein zu jedem guten Werk. Das bedeutet, welche YouTube-Predigten schaue ich mir an, welchen Prediger schaue ich mir an, da muss man das prüfen, was glaube ich selbst. Und nicht nur in Bezug auf theoretisch, was höre ich mir da an und was konsumiere ich für Lehren, sondern wie wirkt das Wort Gottes in mir? Weil im gleichen Brief in 2. Timotheus 3, Vers 16 heißt es ja, wir sollen uns belehren lassen, zurechtweisen lassen, uns entziehen lassen in der Gerechtigkeit. Das Wort Gottes, wenn ich hier erwähne, der gesunden Lehre nachfolgen, das ist alles nur auf der Basis, wo es heißt, zu guten Werken. Wir können keine guten Werke tun, nehmen wir die höchste Form der falschen Lehre an. Nehmen wir die höchste Form an. Jemand sagt, Jesus ist nicht Gott. Wie kann er gute Werke tun? Er hat das Fundament verlassen. Und genau das ist es. Wir müssen in allem konsequent sein und uns immer belehren lassen. Vielleicht haben wir 50 Jahre was Falsches falsch verstanden. 50 Jahre. Und nach 50 Jahren muss ich Demut haben und akzeptieren, was das Wort mir sagt. Und mich korrigieren lassen. Weil wenn ich es in Unwissenheit getan habe, da ist noch Segen. Aber wenn ich es in Wissenheit, also ich weiß es und mein Gewissen verurteilt mich und gehe trotzdem diesen falschen Weg, dann verhärte ich mein Herz. Und Sünde ist auch ein wichtiger Aspekt. Wir kennen die Geschichte von diesem Mann im 1. Korintherbrief, der ein Verhältnis hat mit der Frau seines Vaters. Was passiert mit ihm? Er wird aus der Gemeinde ausgeschlossen. Wie kann er gute Werke wirken, wenn er nicht in der Gemeinde ist? Ja, vielleicht minimal irgendwo, aber ich denke, er war eher betrübt. Ich denke, er war eher betrübt und hat damit vielleicht gefastet, hat damit gekämpft, ja, und ist zur Erkenntnis der Sünde gekommen. Aber diese zwei Dinge, ja, gibt uns Gott. Gesunde Lehre nachfolgen, gemäß 2. Timotheus 3, Vers 16, und Sünde ablegen. Und wer möchte, kann das nachlesen. Genau das hat nämlich König Hiskia gemacht, in 2. Könige 18. Der Typ, da heißt es von ihm als Zeugnis, ja, also der hat alle Götzen umgehaut, der hat nichts übrig gelassen, der ist hingegangen bis zu den letzten Hügeln und alle Aschera-Standbilder und sogar die Schlange, die sie aufgerichtet haben, mit der Mose, mit der sie geheilt wurden eigentlich, die Mose gebaut hat, ja, Sogar die hat er verbrannt. Das hat er alles vernichtet. Und dann steht dort, er hat die Gebote Gottes befolgt und er hing dem Herrn an. Und der Herr sagt, ein Zeugnis Gottes über ihn, niemand war vor ihm so wie er und niemand danach, wie König Hiskia. Wir müssen konsequent Lehre nachfolgen, uns korrigieren lassen, wie wir es erkennen, und dann darauf folgend gleich die Sünde entfernen. Ja? Ist eigentlich ganz einfach, oder? Aber das Herz ist so ein Ding, oder? Wir suchen dann Ausreden für Sünden und wir haben Argumente und alles. Ja, da müssen wir auch warten und viel beten. Aber wichtig wäre immer dann hier auch zu sagen, dass wir jetzt als Glieder, als Leib einander die Sünden bekennen. Dass wir jemanden suchen, einen Bruder, eine Schwester, mit der wir das besprechen können. Das ist sehr wichtig. Ja. Weil das ist dann wie ein Tor. Du legst es offenbar, du machst es auf. Du hast dein Herz ausgeschüttet. Was kann der Herr dann tun? Der Herr kann dann wirken. Sonst verschließt du dein Herz und du verhärtest dich und du bleibst in dieser Sünde. Sprich es an. Und selbst wenn du meinst, es ist richtig, sprich es an mit irgendeinem Bruder. Du musst es nicht hinausposaunen. Und da kommen wir eigentlich schon zum letzten Teil, die Gott so vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gott bereitet die Werke vor und wir sollen in ihnen wandeln. Und das aber erst, wenn wir unseren Teil gemacht haben. Unsere Verantwortung ist es, Leere und Sünde wegzutun. Ihr wisst schon, was ich meine. Leere und Sünde, auf das zu achten. Auf das zu achten, auf uns selbst zu achten. Das ist das Erste. Und dann bereitet der Herr die Werke vor und wir können darin wandeln. In Philipper 1 heißt es, 1 Vers 11 heißt es, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden. Jesus Christus wirkt die guten Werke. Aber es ist etwas da, was der Herr sagt, das müsst ihr tun. Zuerst sagt er uns, lies das Wort. Ich habe dich neu gemacht. Ich habe sozusagen gesprochen, es werde Licht. Und dann, lies das Wort. Folge mir nach. Lass dich korrigieren. Sei demütig. Übernimm deine Verantwortung. Achte auf die Lehre. Prüfe alles und das Gute behalte. Und achte auf die Sünde. Wenn ich etwas zeige, tu es weg. Kompromisslos. Wie König Hiskia. Weg damit. Und dann bringe ich durch dich Frucht. Dann bringe ich durch dich Frucht, wenn ich die Werke schon vorbereitet habe. Und sprechen wir mal über den Richterstuhl Christi. Jetzt hast du 30 Jahre und warst 30 Jahre nicht konsequent. Hast dein Herz verhärtet. Und am Ende kommt so eine kleine Frucht raus. Und der Herr sagt, ich habe so viel für dich vorbereitet gehabt und du hast nur das gebracht. Wollen wir das? Ich denke nicht. Ja. Ich denke, wir wollen natürlich das volle Potenzial ausschöpfen. Und das heißt nicht in eigener Kraft, ich tue einfach, ich tue, ich mache, sondern ich schaue auf Jesus. Aber wenn ich auf Jesus schaue, ich kann auf ihn nicht schauen von 1 Kilometer Entfernung. Ich sehe ihn da nicht einmal. Ich muss ganz nah hingehen. Und wenn ich hingehe, rede ich mit ihm. Ich bete. Und dann höre ich, was er mir sagt. Ich lese die Bibel und ich tue, was er sagt. Ich gehe in die Gemeinde, ich diene ihm. Ich habe Gemeinschaft mit ihm und mit seinen Kindern, mit seinen Gliedern. Der Finger hat mit dem Finger Gemeinschaft, sozusagen. Ja, das tue ich dann. Und wisst ihr, was der Herr dann tut? Er lässt die Ernte wirklich mit voller Frucht ausschlagen. Er wird Frucht schenken. Aber wir müssen unseren Teil tun. Es ist nicht... Heiligung ist eine Zusammenarbeit. Und wir haben hier Gottes Vorsorge. Er tut seinen Teil und wir müssen unseren Teil tun. Das ist Heiligung. Das ist Heiligung. In der Kraft Gottes natürlich. Aber ich muss etwas tun. Wenn hier steht, zu guten Werken, das ist nicht einfach, ja, Werke. Das Wort könnte man übersetzen mit Tat und Mühe. Ja? Mit harter Arbeit vielleicht sogar. Wisst ihr, Stan, ich habe mich mit ihm am Freitag gehört, am Donnerstag, ich weiß es nicht genau. Er ist 7,5 Stunden mit dem Auto gefahren, dass er zu einer Gemeinde hinkommt. Dann bleibt er da 2 Tage und dann fährt er wieder für 4 Stunden irgendwo anders und dann fährt er wieder retour und dann steigt er schon in den Flieger und fliegt nach Hause. Ist das nicht anstrengend? 7, 8 Stunden mit dem Auto fahren? Natürlich. Macht er das zur Ehre des Herrn? Selbstverständlich. Wird der Herr ihm dafür Lohn geben? Selbstverständlich. Er wird das alles belohnen. Ich meine, wisst ihr, wie viele Geschwister unterstützen Stan aus den USA? Müsst bedenken, wir als Gemeinde tragen ihn nicht finanziell. Sondern Geschwister aus den USA haben sich entschieden, seit Jahrzehnten ihm einen gewissen Betrag, ihn zu unterstützen. Wird deren Frucht nicht reichlich ausfallen? Ich sage euch, jeder Gläubige, der hier hineinkommt, jeder, oder der zum Glauben hier kommt, werden die drüben die Frucht davon sehen und den Lohn ernten. Für das, weil hier Menschen reingekommen sind und zum Glauben gekommen sind. Weil sie es ermöglicht haben, dass Stan überhaupt hierher kommt. Das ist Lohn. Es ist wirklich, es ist eine komplette Zusammenarbeit. Und das sind die guten Werke. Und wollen wir nicht so gesinnt sein, wie unser Herr das selbst gesinnt ist, gute Werke tun und ihm zur Ehre alles? Ich denke schon, ja. Und genau das ist das, was ich erwähnt habe. Heiligung ist eine Zusammenarbeit. Gott tut seinen Teil und wir machen unseren Teil. Und ich möchte einfach jetzt das in 7 Punkte zusammenfassen. Ich wollte in meiner Linie konsequent bleiben. Und dann können wir das auch schließen. Wir sind eine neue Schöpfung in Christus Jesus. Der Herr hat uns neu gemacht. Wir sind das Werk seiner Hände. Jedes Mal, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, werde Licht, spricht Gott. Jedes Mal. Immer schöpft er was Neues. Und die Engel staunen, weil sie wissen nicht wann und wo und wer. Das ist genau das, warum die Engel dann die Gemeinde beobachten. Weil sie hineinzuschauen begehren, was da passiert ist jetzt. Ja. Und der Teufel sieht es auch nicht. Und er will angreifen, weil er ist sich nicht sicher, er weiß nicht. Ja. Und er greift einfach an. Er will alle zum Fall bringen. Wir sind eine neue Schöpfung Gottes. Gott bereitet die Werke vor. Wir müssen unsere Verantwortung übernehmen. Das bedeutet konkret, beeinflussen lassen vom Wort, sich belehren lassen, zurechtweisen lassen, erziehen lassen und Sünde entfernen. Wir müssen konsequent sein. Sünde ist etwas, was Gott anekelt. Und so müssen wir es auch betrachten. Und ich weiß, wir sind nicht perfekt. Wir können uns alle fragen, wie schnell wir hierher gefahren sind. So eine ganz Kleinigkeit, oder? Ist nicht ganz so einfach immer, die Geschwindigkeitsbegrenzung, ich weiß. Oder Sperrlinien, oder Halteverbotszonen, oder Kurzparkzonen, ja, und so weiter. Und vom Geschäftlichen will ich gar nicht reden, ja, wenn man da, was für Versuchungen man da hat. Ja, ist alles Sünde. Und der Herr wird das ja, auch bei uns beurteilen, ganz klar. Und es hindert, gute Werke zu tun, weil wir nicht gesinnt sind wie Christus. Wir müssen unsere Verantwortung übernehmen, Sünde entfernen und sich belehren lassen vom Wort. Treu die Werke tun, die er vorbereitet hat. Sechstens, Jesus Christus wirkt die guten Werke. Er tut es letztendlich. Aber wir müssen unseren Teil erfüllen. Und alles zur Ehre und zum Lob Gottes. Das ist das Ziel. Nicht unsere Ehre. Seine Ehre. Gesinnt sein wie Christus. Warum? Weil wir sein Leib sind. Wir sind seine Schöpfung. Wir sind seine Finger- und Handgelenke. Was ist passiert, als ich mir meine Hände, meine Arme verletzt habe? Ja? Die rechte Hand war im Gips. Weil das Handgelenk einen Bruch hatte. Da musste man das stilllegen. Das Handgelenk konnte nicht mehr wirken. Die Finger konnten noch ihren Teil tun, aber auch sehr eingegrenzt, weil sie die Kraft nicht hatten vom Handgelenk her. Und so ist es, wenn Sünde hineinkommt bei einem Bruder oder einer Schwester, weil es wirklich eine grobe Sünde ist, dann ist da leider Krankheit vorhanden, da ist ein Bruch vorhanden. Und da kann es sein, dass man es stilllegen muss mit einem Gips. Aber es ist, irgendwas ist da. Der Geist wird gedämpft, der Geist wird betrübt. Und das soll nicht sein. Er will, dass wir ein heiliges Volk sind, weil er heilig ist. Und wir sollen der Heiligung streben, nachjagen, wie ein Jäger. Und ja, mit den Worten will ich einfach nur abschließen und lass uns beten einfach. Ja. Vater, danke Herr für dein Wort und Herr, wirke du in unserem Herzen und öffne uns dein Wort, Herr, dass wir immer mehr verstehen und dass wir auch Mut haben und willig sind, Herr, deine Werke zu tun. Herr, wir loben dich und danken dir für deine Gnade und segne, Herr, die Lieder, segne das Mahl des Herrn, Herr, segne das alles und segne auch die Gemeinschaft danach, Herr.